du willst schon so ein bisschen rasieren.
Ich will rasieren, natürlich, anders geht das gar nicht.
Bloggers, unheilbar gesprächig. Oh je, yeah, ein Podcast. Mit Marco, mit Melvin und mit dem Wort folgt nun sofort.
Es geht ja ums Eingemachte, es geht ja um so viel Wesentliches auf dieser Welt. Deswegen starte ich jetzt, Marco. Ich möchte dich begrüßen, ich will alles begrüßen, was gerade in der Lage ist zu hören, wo auch immer es sich befindet. Und ja, wir sprechen also über ein Jahrhundert, wenn nicht gar Jahrtausend Werk, Der schwarze Schwan von Nassim Nicholas Taleb. Ja, etwas, das puncht, das sehr viel Einfluss hat auf Denkweisen vieler berühmter Denkerinnen und Denker. Eine Think Faculty, wenn man so möchte. Und ja, ich reiße kurz an, wenn ich darf. Oder möchtest du gerne jetzt schon erwidern und übernehmen?
Nein, ich würde auch kurz euch willkommen heißen. Einmal kurz aufklären, wir haben das ja schon angekündigt, dass das ein neues Format wird. Wir werden mal gucken, ob uns das zusagt, ob euch das zusagt, und werden in unregelmäßigen, regelmäßigen Abständen, das wissen wir noch nicht, Werke vielleicht so ein bisschen in Quickie-Format, auch in mehreren, dann ja für uns fruchtbar machen, hoffentlich für euch fruchtbar machen und euch vielleicht anregen, die Werke euch auch zu Gemüte zu führen. Deshalb herzlich willkommen zu einem ganz neuen Format, liebe Logos-Teilhabende, und jetzt Melvin gerne in Media Res, ab.
Ja, genau. Also, Nassim Nicholas Taleb, wer ist das eigentlich, muss man fragen. Er war tatsächlich ein Finanzmathematiker und ein Spezialist für Finanzprodukte auf dem sogenannten Aktienmarkt und hat sich dann im Laufe seiner Karriere und überhaupt im Laufe seines Lebens, wie wir vielleicht später auch noch genauer ausführen werden, mit der Macht unwahrscheinlicher Ereignisse, dem vielleicht können wir es tatsächlich Zufall nennen, ja, beschäftigt, die in unserem Leben, in unserer Evolution, unserer Existenz und in jedem Einzelbereich eine gravierende Rolle spielen, aber gleichwohl kaum wirklich betrachtet und kaum wirklich angefasst werden. Warum? Das liegt auf der Hand. Wir sind positivistisch geprägt und arbeiten also mit Wissenschaften, die sich auf reproduzierbare Phänomene stürzen. Das Buch heißt also Der schwarze Schwan, weil Jahrtausende Jahre lang gedacht wurde, es gäbe nur weiße Schwäne. Und mit der Entdeckung Australiens kam plötzlich ein schwarzer Schwan auf den Plan. Also etwas, das überhaupt nicht erwartet wurde. Und mit einem einzigen Schlag sozusagen diese Überzeugung, es gäbe also nur weiße Schwäne, zerschlagen hat. Und das benutzt Taleb als Metapher, ja, für alle Ereignisse in unserer Geschichte, in unserem Leben, die plötzlich auftauchen und nicht vorhersehbar waren und das Vorherige bisweilen auf den Kopf stellen. Also Variablen, die im Laufe der Zeit auftauchen, die wir jetzt noch nicht sehen können und die wir auch nicht annehmen, in Klammern wollen. Marco, wie mächtig ist das?
Ja, sehr. Es wirft natürlich, also wissenschaftsphilosophisch gesehen, ja, den Positivismus über den Haufen, der halt die Induktion, so nennt man das, vom Einzelereignis auf das Allgemeine zu schließen, also zu sagen, ich sehe einen weißen Schwan und ich sehe noch einen weißen Schwan und ich sehe noch einen weißen Schwan und ich sehe tausend weiße Schwäne, also sind alle Schwäne weiß. Vom Einzelereignis, von der Einzelbeobachtung auf das Allgemeine, auf ein Gesetz oder auf ein Prinzip zu schließen. Da ist ja schon geschichtlich auch Popper gegen vorgegangen, der dem Wiener Kreis und damit dem logischen Empirismus nahestand, hat gesagt, nee, das funktioniert so nicht. Also es gibt nicht die Kategorie wahr, falsch, sondern etwas wird so lange als plausibel angenommen, bis es, ja, falsifiziert wird. Heißt, bis ja ein Gegenbeweis gefunden wird. Also wir halten immer nur so lange an unseren Gesetzmäßigkeiten und an unseren Regeln fest, bis sich das als wahr, als falsch herausstellt. Daran schließt natürlich Taleb an und auch auf eine weitere Tradition von ja, Empiristen. David Hume, Sextus Empiricus wird hier angeführt. Er ist sich dessen bewusst, dass er da an eine Tradition anschließt, die aber nicht sehr, ja, durchaus bekannt, aber keine riesige populäre Schule meines Erachtens nach sich gezogen hat. Und da kommen wir auch zu einem ganz wichtigen zentralen Punkt, denn die Empiristen und so wie sich auch der Herr Taleb selbst versteht, sind sehr antidogmatisch, weil wenn alles im Grunde genommen falsch sein könnte, welches Dogma, welche Grundfeste sollen wir denn aufstellen, nachdem wir handeln? Und dadurch, dass wir keine Dogmen, keine festen Grundüberzeugungen haben, ist es natürlich schwer, so etwas wie eine Denkschule zu errichten. Deswegen hat man nie so richtig das Gefühl, dass es ein organisches Ganzes als Schule herausgebildet hat, sondern ja, eine kritische Haltung eher zum Leben und zu den Informationen und zu der Zukunft, die uns hier herangetragen wird. Ich glaube, eins noch, der schwarze Schwan ist natürlich unfassbar mächtig. Aber die ganzen Prozeduren und ja, psychischen Ausstattungen, durch die der Mensch diese eben nicht so wirklich sieht, die sind halt das Interessante. Aber wenn wir uns mal wirklich fragen, was den Lauf der Geschichte verändert hat, retrospektiv, dann sind viele dieser Ereignisse, wenn gar nicht die meisten, unvorhergesehen, weil wenn wir auf etwas uns vorbereiten können, dann werden wir im Grunde Maßnahmen eventuell im Vorfeld dagegen aufstellen, die diesem Ereignis entgegenwirken, sollte schlecht sein. Man kann man auch kritisch beäugen, siehe Umweltzerstörung und Klimakatastrophe. Das ist schon jahrelang bewusst, aber niemand macht etwas dagegen. Das ist ja trotzdem ein Schwan, auf dem wir zulaufen, weil wir die Konsequenzen ja nicht wirklich erfahren können. Und es ist sehr wichtig, wenn wir uns überlegen, ja, ist die Welt vorhersagbar? Im Grunde genommen in den Bereichen, in denen es um Informationen geht, das betont er ja auch ganz stark. Es gibt Bereiche, in denen ja relativ stabile Zukunftsprognosen genannt werden können. Er geht da beispielsweise auf Berufsfelder ein. Wenn ich in einem Tarifvertrag bin, dann weiß ich ganz genau, zu welchen Zeitpunkten sich mein Gehalt anpassen wird. Ich weiß allerdings nicht, wenn ich Künstler bin und derzeit noch kein durchschlagendes Werk in Form eines Buches oder eines Kunstwerks oder wie auch immer publiziert habe, kann es mein Leben lang sein, dass ich in diesem von der Hand in den Mund Zustand lebe. Es kann aber auch sein, dass unvorhergesehen ein Buch einschlägt und auf einmal zum Weltbestseller wird und sich 2,5 Millionen Mal verkauft. Das ist die Frage, die er aufwirft. Ja, warum passiert so etwas? Und dieses Warum ist vielleicht schon aus dem Denkmuster heraus, dass wir alles kontrollieren können, weil das ist auch etwas ganz Wichtiges bei Taleb und in diesem Buch. Wir fragen immer nach Gründen. Wir wollen alles verknüpfen und erklären. Und diese Erklärsucht und dieses Kategorisieren schneidet sehr viel von der Realität ab. Wir haben das schon oftmals betont. Worte, und Konstrukte, kappen etwas von der Realität ab. Noch ein Gedanke dazu, ein Beispiel, wenn ich etwas Stuhl nenne, dann kann das ganz viel bedeuten. Was ist ein Stuhl? Muss es vier Beine haben, drei Beine haben? Es kann ein Bein haben, trotzdem stehen. So, wenn ich Stuhl sage, dann sind da so viele Dinge gemeint, aber wir alle haben vielleicht das Bild von vier Beinen, einer Sitzfläche, einer Rückenlehne im Kopf. Aber was ist das letztendlich so? Und darauf will er halt hinaus. Was ist die Realität? Und ist die Realität so, wie wir sie begreifen? Und das hat natürlich unfassbare Konsequenzen, weil worauf beruht unsere Gesellschaft? Ne, man braucht nur die Nachrichten anmachen. Am Ende jeder Nachrichtensendung ist die Wettervorhersage. Ne, können wir in einem so komplexen Phänomen wie dem Klima können wir da Vorhersagen treffen. Jeder kennt es, dass man sich auf einen Sommertag vorbereitet und es vielleicht doch ein bisschen regnet und nicht so schön wird, wie es vorhergesagt wurde. Das ist natürlich sehr, ich sag mal, in Anführungsstriche, egal, ob man da zutreffende Aussagen und Voraussagen macht oder nicht, aber es gibt ja ganz andere andere Stellschrauben, die wo Prognosen, die nicht eingetroffen sind, unfassbare Auswirkungen haben. Siehe zusammenbrechende Märkte etc. Corona-Pandemie, ja, das ist ein schwarzer Schwan par excellence. Man weiß, Pandemien, Epidemien sind möglich, aber ich sag mal, die Backpfeife, die ganz viele jetzt erlebt haben, ist ein schwarzer Schwan. Und jetzt kann sich jeder fragen, wie mächtig ist denn so ein schwarzer Schwan? Man spürt jetzt mal die letzten anderthalb, 2 Jahre zurück und dann weiß man, was ein schwarzer Schwan machen kann.
Ja, also bei Stuhl denke ich an was ganz anderes, aber das nur am Rande. Und ja, Taleb ist gemein, ne? Er raubt quasi dem positivistisch-wissenschaftlichen Menschen seine Kindlichkeit. Ja, der Wissenschaftler, der also lustig in diese Welt hineinspielt und schau mal, was ich kann, ruft, ja, der trifft seinen Erzieher, der da sagt, das, was du zu können glaubst, das kannst du gar nicht. Ja, du glaubst nur, dass du das kannst. Ja. Und das finde ich so wichtig. Das ist so notwendig, den Leuten ihre narzisstische Arroganz zu rauben, mit der man versucht, seit Jahrhunderten irgendwie hier die Dinge zu bestimmen, zu beziffern, zu benennen und darauf bitte Prognosen zu stellen. Natürlich ist Corona ein super Beispiel, denn es gab keinen einzigen Experten, keine Expertin, die oder der hier vernünftige Prognosen treffen konnte. Ja, das alles schoss die ganze Zeit quer und am Ende ist man immer klüger. Das hat ja Franz-Walter Steinmeier auch damals gesagt nach der großen Wirtschaftskrise. Das ist man aber nicht, weil genauso arrogant wird weiterhin versucht, anhand von Statistiken oder irgendwelchen Erfahrungswerten oder so die Dinge zu beziffern, ja, zu interpretieren und dann irgendwelche Antizipationen zu treffen. Und alles Variable, alles Unbekannte, Unwahrscheinliche wird nicht berücksichtigt, ja, weil es nicht denkbar ist. Natürlich ist es nicht denkbar. Aber das ist ja das Mächtige. Also Taleb, er sagt zum Beispiel, dass es zwei Möglichkeiten gibt, mit Unsicherheit umzugehen. Man kann also versuchen, die Welt besser zu verstehen in einer Weise, die es erlaubt, präzise Vorhersagen zu formulieren. Man kann aber auch versuchen, dafür zu sorgen, dass man keinen Schaden durch Dinge erleidet, die man nicht versteht. Und er spricht gerne von Fragilität, ja, und die Dinge, die man nicht versteht, die erschaffen Fragilität. Denn die erste Vorgehensweise, ja, die will ja, dass wir uns mit etwas beschäftigen, dem wir ausgesetzt sind. Wir kennen das etwas aber nicht. Und das ist absolut fragil. Das heißt, diese Annahme, wir können ungefähr einschätzen, was kommt, ist fragil. Und ständig bedroht, in sich zusammenzufallen, wenn etwas Unvorhersehbares, wenn also ein schwarzer Schwan auf den Plan tritt. Die Antifragilität hingegen meint, wie kann ich damit umgehen, etwas ausgesetzt zu sein, statt dass ich mich auf dieses etwas konzentriere. Also wenn ich keine Vorhersagen machen kann, ist es doch besser, von zufälligen Ereignissen zu profitieren und den sogenannten Zufall also als Antriebsstoff für Verbesserungen zu nutzen. Und so kann man also die Fragilität abbilden, ja, und aus dieser Abbildung eine Schaffung von, er nennt das Verträgen, erreichen, welche wiederum Fragilität aufheben. Diese Verträge entsprechen also der Vertragstheorie, und Vertragstheorie bietet also laut Taleb Schutz vor schwarzen Schwänen. Aber das hieß ja gleichzeitig, dass diese ganzen ach so feinen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen und so weiter sich eingestehen müssten, dass sie ja ungefähr den Bildungsstand eines durchschnittlichen Bürgers haben, was das anbelangt. Die wissen halt was. Wissen ist übrigens auch für Taleb immer so ein Thema. Antiwissen ist viel interessanter. Das, was wir wissen, mauert uns ein. An dem hangeln wir uns lang. Blind, nachtblind, ja, weil wir die Nacht nicht sehen können. Ja. Aber was ist mit dem Rest? Und er sagt auch, je weniger wir wissen, desto weniger wird uns wahrscheinlich auch diese Gefahr unterlaufen, dass wir uns verheddern, ja, dass wir uns anmaßen, die Dinge verstehen zu können. Wir denken ja sowieso alles rückwärts, ja. Wir können am Ende immer behaupten, ja, jetzt habe ich es verstanden, jetzt können wir es ja deuten. Aber was ist mit der Zukunft? Wie viele Vorfälle gab es im Laufe meiner persönlichen Geschichte, meines Menschseins, die ich als schwarzen Schwan bezeichnen würde? Dutzende, Hunderte, Tausende, wenn nicht gar Myriaden. Ja, was war mit der Anti-Baby-Pille? Was war mit dem Zusammenbruch des Warschauer Paktes, 9/11, ja, Lehman Brothers-Kollaps, bis hin, wie du schon gesagt hast, zu Corona, um nur einige plastische Beispiele zu bringen.
Ja,
Ja.
ja, es ist
Gerne.
Es gibt natürlich auch, das muss man auch sagen, schwarze Schwäne, die überraschend sind und positive Auswirkungen haben. Die Erfindung ist das falsche Wort. Ne? Die zufällige Auffindung des Antibiotikums beispielsweise ist genauso ein schwarzer Schwan, der durch einen kompletten Zufall ausgelöst wurde und natürlich positive Konsequenzen hat. Also so ist es nicht, der schwarze Schwan immer bedeutet negative Auswirkungen, aber es ist meist dadurch, dass es halt unvorhergesehen ist, etwas, was nicht allzu positiv ist. Ich war im Zuge meines Studiums und auch schon vorher als Kind, es gibt in Dortmund die DASA, das ist die Deutsche Arbeitsschutzausstellung, und da sind ja aus dem 19. Jahrhundert auch sehr viele Gerätschaften, die in Fabriken benutzt wurden. Und beispielsweise ist ein Webstuhl dort, und zwar so ein mechanischer, so ein relativ großes Ding, also nicht so eins, was man sich vorstellt, wo ne, die alte Oma dann in der Ecke abends bei Kerzenschein sitzt und so ein ja, Beinkleid oder sowas dran webt, sondern wirklich so ein mechanisches Ding, was auch mobil war. Es hatte Rollen, es ist immer von vorne nach hinten gestoßen, und es gab vor den Rollen waren nachträglich, und das hat man gesehen, Schutzkappen dran geschweißt worden. Und der Herr, der uns da durchgeführt hat, hat dann halt darauf aufmerksam gemacht und gesagt, ja, beim Arbeitsschutz ist oftmals, dass Dinge, Schutzmaßnahmen erst erstellt werden, wenn was schiefgegangen ist, weil sich Leute darüber keine Gedanken gemacht haben. Ne, man könnte ja jetzt sagen, die Entwickler dieses mechanischen Webstuhls haben vorausgesehen, dass es die Produktivität steigert, etc. pp., aber die Gefahren nicht im Blick gehabt. Und die Gefahren bedeutet dann zerquetschte Gliedmaßen, vielleicht Arbeitsunfähigkeit und dann im 19. Jahrhundert ja ein Leben, was man nicht führen möchte, wenn man nicht seine 14, 15 Stunden arbeiten kann, was natürlich abstrus ist, das so zu formulieren. Aber das ist auch ein Beispiel aus dem Leben heraus, was, glaube ich, jeder nachvollziehen kann, wie schwarze Schwäne auch im Kleinen
Ja,
Auswirkungen haben
richtig.
können. Und ich hatte gerade noch eben einen Gedanken, ach ja, genau, zum Thema Information und Informationsverarbeitung. Und ne, du hast ja auch betont, dass er schreibt, Informationen können toxisch sein. Und da führt er dann auch im weiteren Verlauf des Buches ein sehr interessantes Experiment an, was mich tatsächlich verwundert hat. Das war so aufgebaut, dass zwei verschiedene Gruppen der Probanden haben ein sehr stark verpixeltes Bild eines Hydranten zu sehen bekommen, der auf diesem nicht als solcher identifizierbar war. Die eine Gruppe hat in fünf weiteren Schritten, in denen die Auflösung verbessert wurde, also fünf weitere Bilder bekommen, und die andere Gruppe 10 weitere Bilder. Das Endbild der beiden Gruppen war dasselbe. Also die Auflösung am Ende, das Endergebnis des letzten Bildes war dieselbe Auflösung. Jetzt würde man meinen, die einen haben mehr Informationen, 10 Bilder, die würden doch eigentlich diesen Hydranten dann sehr viel besser identifizieren können. Falsch gedacht. Die Leute, die 5 Bilder zu sehen bekommen haben, haben diesen Hydranten sehr viel sicherer identifiziert. Woran liegt das? Das ist jetzt natürlich die Interpretationssache, aber eine sehr überzeugende Interpretation ist, dass die Menschen, die sich 10 Bilder ansehen durften, vielleicht in dem ersten, zweiten, dritten Bild eine Hypothese über dieses Bild gebildet haben und mit mehr Informationen nicht damit umgehen konnten. Also die Hypothese wurde halt bestätigt. Wir nehmen selektiv Informationen wahr und bestätigen unsere eigene Weltsicht, unsere eigene Theorie. Das ist der Confirmation Bias,
Genau,
den führt er an aus der
genau.
Psychologie. Ein sehr, sehr wirksames ein wirksamer Mechanismus, und man braucht sich nur mal fragen, und das führt er auch aus. Er kommt aus dem Libanon und hat auch den Krieg in seiner Jugend erlebt und führt dann halt Beispiele, Konflikte, die auch gerade jetzt wieder brandaktuell sind, zeigt Palästinensern und Israelis dieselben Informationen in Nachrichten, und sie werden unterschiedliche Geschichten hören. Ne? Und das ist tatsächlich so. Wir können auch bei uns sehen, Streuinformationen von wegen, wir müssen jetzt alle eine Maske tragen, Maskenpflicht, und dann werden, ich sag mal, Leute, die ja vielleicht ein schlechteres Bild vom Staat haben, die so ein bisschen anti-autoritär sind, aus vielleicht rechtsextremen Gründen, vielleicht linksextremen Gründen, ist ja egal, die werden darin eine totale Beschneidung ihrer Freiheit in erster Linie sehen. Und Menschen, die vielleicht ja, das Gemeinwohl eher im Blick haben, wie auch immer, die da ein, zwei andere Denkansichten haben, die werden das schon sehr viel eher als Solidaritätsakt sehen. Selbe Information, zwei ganz unterschiedliche Weltsichten. So, was machen wir aber jetzt, ne? Man könnte ja sagen, wenn alles so unsicher ist, ne? Wie können wir denn dann leben, wenn wir nichts vorhersagen können und eigentlich alles sehr, sehr, sehr zufällig ist? Das hat ja irgendwo schon evolutionär bedingt, zumindest für unsere Vorfahren, die in der Steppe gelebt haben, hat es natürlich schon einen Sinn, wenn wir ja eine stabile Umgebung haben. Das macht auch jetzt Sinn, aber die Umwelt ist ja eine ganz andere. Wie gehen wir damit um, mit diesem Erkenntnis, dass der schwarze Schwan existiert und dass unsere Umgebung vielleicht sehr viel zufälliger ist, als wir annehmen?
Ja, das Problem, was du ja gerade schon mit den Confirmation Bias aufgegriffen hast, das ist so das Problem mit der Struktur unseres Verstandes, ne? Also, dass es schwarze Schwäne gibt, bedeutet ja eine gewisse Regel. Ja, das ist ein, ja, wie eine Naturgesetzmäßigkeit. Ja, das Problem an unserem Verstand ist aber, dass wir keine Regeln, sondern nur Fakten lernen. Ja, wir sind also nicht gut darin, das ist einfach offenbar so gezeigt worden durch unsere Geschichte, Metaregeln zu lernen. Also wie zum Beispiel die Regeln, dass wir dazu neigen, keine Regeln zu lernen. Ja, und wir verachten eben das Abstrakte, ne? Und sind immer auf das Konkrete quasi orientiert. Wie wende ich mich jetzt sozusagen vom Konkreten hin zum Abstrakten. Ja, wir merken, wir wissen, dass die Wissenschaften uns da nicht unbedingt weitergeholfen haben. Ja, Corona ist ein sagenhaftes Beispiel für diesen ganzen Chaos, dieses ganze Chaos, was jetzt entstanden ist, Unsicherheit, ja, irgendwelche zweckoptimistischen Maßnahmen und Ideen zu dem, wie man das Ganze kontrollieren könnte, etc. Wir wissen es nicht, wie es uns in 3 Jahren damit geht. Ja, die ganzen Rattenschwänze und so weiter können wir nicht einschätzen. Wie hätten wir das also anders machen können? Ja. Und da geht es ja auch viel ums Ausprobieren. Also das Erfahren, das Erfahrbar machen. Wenn ich mich nur in meinem Tunnel bewege, ist ja klar, dass ich links und rechts nicht sehen kann, dass ich dann plötzlich überfahren werde. Also wir müssen unseren Blick durchaus weiten. Und gut, Taleb, der geht jetzt halt noch über diese Schutzverträge in Anführungszeichen noch so einen Schritt weiter und sagt im Prinzip, also die Schattierungen der Wahrscheinlichkeiten, die wurden nicht irgendwie von den Mathematikern betreten und betrachtet und auch nicht wirklich von den Soziologen oder Ökonomen. Ich weiß nicht, was er noch alles aufzählt. Ich will jetzt nicht Philosophen sagen, dann würde ich dir vielleicht noch auf die Füße treten. Aber eben vor allen Dingen von den Juristen. Ja, das sind sozusagen die Meister darin, die Unabwägbarkeiten und das Unvorhersehbare mit einbeziehen in ihre Überlegungen und darauf basieren eben sämtliche Schutzverträge, was wir zum Beispiel ja durch unsere Versicherungen und so weiter kennen. Ja, dass irgendwann theoretisch mal hier der Komet einschlägt oder sonst ein Erdbeben oder so das Haus einreißt, ne? Was extrem unwahrscheinlich und für mich auch nicht denkbar ist, aber trotzdem gibt es ja diese Versicherung, über die ich mich also absichere, dass dann im Falle, ja, eines solchen Ereignisses mir eine gewisse Summe zugespielt wird. Ja, und das ist jetzt ein plastisches Beispiel, das könnte aber auch im kleineren Stile passieren. Ja, dass wir also erstmal aufhören, den positivistischen Wissenschaften zu vertrauen, blind zu vertrauen und auf Statistiken zu glotzen und so weiter. Da haben wir uns verlaufen, das ist vollkommen klar, da müssen wir uns von lösen. Und es geht also um ein Umdenken tatsächlich, um ein Domestizieren unserer Denkweise, ja, weil Wissenschaftler wirken vor dem Hintergrund dieses Buches, dieser Ausführungen und auch natürlich, was du gesagt hast mit David Hume und so weiter, wie Kinder, die Erwachsene spielen wollen, ja.
Ja, ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, da nochmal so ein bisschen zu unterscheiden. Und du hast ja auch schon verschiedene Arten des Wissens angesprochen. Und er unterscheidet auch im Laufe des Buches zwischen Wissen wie und Wissen was. Also Wissen wie ist jetzt beispielsweise, er führt das Beispiel an, würden Sie sich bei einer nötigen Hirnoperation lieber einem Gehirnchirurgen zuwenden oder einem, ich weiß nicht, was das andere Beispiel war, sagen wir mal, Sekretär. Ist natürlich klar, dass wir dann zum Hirnchirurgen gehen. Das ist aber das Wissen wie. Und er nennt den griechischen Begriff dafür, das ist die Technä. Das ist also, ne, das sind diese Fähigkeiten, diese technischen Fertigkeiten, etwas zu machen. Das ist ja für uns dann auch ein Experte und da gehen wir ja hin, weil er oder sie diese Dinge gelernt hat. Und das ist ja auch sehr vernünftig, sich dann in die Obhut von Experten zu geben. Aber es gibt natürlich dieses Wissen was. Und das ist dann, wenn ich dann schon Begriffe wie Wirtschaftsweisen oder so höre, da
Ja,
wird mir
genau.
immer schlecht, ne? Und darauf, es werden Prognosen gemacht, das Wirtschaftswachstum, darauf hängt so viel ab. Ich habe da den Überblick überhaupt nicht und auch niemand dieser Experten hat den Überblick, weil
Genau.
selbst innerhalb des Systems, wenn man dieses durchblicken würde, ist dieses System auch nur ein Gedankenkonstrukt, was der Mensch auf die Wirklichkeit wirft. Und die Wirklichkeit, die so viel mehr Variablen in sich trägt, und wie gesagt, innerhalb dieses Systems sind schwarze Schwäne nicht vorgesehen. Also, wenn man schon das System nicht kapiert, wie soll man denn das System plus Wirklichkeit, beziehungsweise eigentlich die Wirklichkeit verstehen? Und das sind dann die Dinge, wo dann diese prognostischen Rahmen sind, aus denen wir uns fernhalten sollten. Und man kann jetzt einwenden, ja, aber es gibt doch auch richtig, ne, Risikomanagement etc. pp. Ne, und da führt er dann auch dieses Beispiel an, ja, das gibt's natürlich. Und er war auch mal auf so einer Konferenz, die hat in Las Vegas in einem Casino stattgefunden, die dann immer wieder das Casino und das Spiel an sich als Beispiel anführen des Risikomanagements. Und das ist totaler Schwachsinn, sagt er, das als Beispiel dafür zu nehmen, weil innerhalb dieses Spiels Regeln gelten. Und natürlich kann man gegen diese Regeln verstoßen, aber die Regeln sind da. Sie sind für alle bindend und ersichtlich. Und die Realität ist sehr viel weiter gefasst. Und wir kennen diese Regeln teilweise gar nicht. Und dann halt ein Pokerspiel oder ein Blackjack-Spiel als Analogie für das wirkliche Risikomanagement zu nehmen, nennt er ludische Verzerrung. Also ludisch kommt aus dem Lateinischen, heißt spielerisch dann in diesem Sinne als Adjektiv. Und er führt da auch ganz, ganz witzig noch das Beispiel an, das Casino hat, die größten Verluste des Casinos waren nicht aufgrund von irgendwelchen Betrügern, die beim Blackjack Karten gezählt haben, sondern die größten Verluste war beispielsweise das eine ist, dass ich weiß nicht, wer von Siegfried und Roy von seinem Tiger da angefallen wurde, auf jeden Fall, dass die Show nicht mehr stattgefunden hat, das war eine der großen Verluste. Also alle Verluste haben nichts mit dem Spiel an sich zu tun, sondern waren schwarze Schwäne, die außerhalb des Systems gekommen sind. Es waren unvorhergesehene Ereignisse, die außerhalb des Rahmens gefallen sind.
Also alle großen
Und
Verluste, ja.
genau. Und das können wir einfach dann nicht bewältigen. Und der erste Schritt ist, das einfach zu akzeptieren. Na, das ist natürlich super schwierig, weil es genau gegen unseren Verstand und gegen unsere Funktionsweisen geht. Und er führt da auch dann beispielsweise den Kahneman an, der schnelles Denken, langsames Denken herausgebracht hat. Glaube ich, auch Wirtschaftsnobelpreisträger. Und er führt genau diese kognitiven Grundmuster an, dass wir einerseits schnell denken, das heißt intuitiv handeln nach unseren anerlernten Mustern, die vielleicht auch evolutionär eingetrichtert sind, das heißt noch aus Zeiten stammen, die weit zurückliegen. Ne, wenn wir ein schlangenartiges Objekt sehen, dann springen wir erstmal weg, weil es könnte ja eine Schlange sein. Das ist dieses schnelle Denken. Und dann gibt es das langsame Denken, das Rationale, das Durchdenken, was natürlich sehr viel Energie aufwendet. Und wir sind sehr oft damit gut beraten, wenn wir langsam denken. Aber langsam denken, wo ist langsam denken in unserer Gesellschaft noch wirklich gefragt? Also, ne, wenn ich dann auch bei mir auf der Arbeit schon im Kleinen sehe, dass ne, viel dann um schnell, schnell und wir müssen Abschlüsse, wir müssen Zahlen erreichen, dann geht es darum, schnell zu machen und nicht Dinge und Prozesse zu hinterdenken. Nein, wir laufen in den Laufbahnen, die vorgegeben sind, die vielleicht teilweise völlig absurd sind. Es geht darum, Automatismen anzulernen und dann ne, dieses Anerlernte einfach anzuwenden. Es geht nicht darum, die einzelnen Punkte nochmal zu hinterfragen, obwohl das sehr
Richtig.
viel vernünftiger wäre. Ne, und so, es gibt halt Situationen, in denen das einfach praktisch ist. Also ich muss jetzt nicht bei jedes Mal, wenn ich duschen gehe, darüber nachdenken, wie ich am besten jetzt meine Haare einschamponiere oder so. Das ist ja, das verlangt ja keiner. Das wäre total überfordernd. Aber gerade bei schwierigen und wichtigen Entscheidungen sollten wir hin und wieder doch mal reflektieren und diesen langsamen Denkprozess anstreben. Ne? Das heißt nicht, dass wir schwarze Schwäne dann voraussehen können, aber es geht, glaube ich, im ersten Schritt damit umzugehen, dass sie erwartbar sind. Das heißt nicht, dass ich den Inhalt des schwarzen Schwans mir voraussehe, sondern dass ich einfach mir bewusst bin, dass die Wirklichkeit auf die Art und Weise halt strukturiert ist, dass halt ein 11. September eintreten kann. So.
Genau, aber also wenn aber schwarze Schwäne voraussehbar wären, dann wären es ja keine schwarzen Schwäne mehr. Ja,
Genau,
das ist
genau.
ja im Prinzip gar nicht möglich. Ja. Nee, also das stimmt alles, ja. Und ich finde auch dieses Akzeptieren gar nicht mal so leicht. Also ja, gerade nachdem wir diese lange Geschichte unserer Zünfte jetzt mühselig hinter uns gebracht haben und ja, und mit großen Messwerkzeugen und Formeln und so operieren, die ja sehr beeindruckend sind, ja, ist das schon ein Verlust von Potenz, ja, im psychologischen Sinne. Ja, und ich finde es so großartig. Also er basht ja wirklich sehr gerne die Wirtschaftspolitik und Wirtschaftswissenschaften und so weiter. Und ich finde das einfach so mächtig, dass er sagt, die haben halt keine Ahnung, aber die können unheimlich gut erzählen. Also die haben die Macht der Narrative, ja. Und mit den Bias zusammengenommen, ja, wenn uns immer wieder gewisse Dinge schon früh über die Schule und so weiter erzählt werden, ja, die dann auch noch schön sich anhören und plausibel klingen und so weiter, weil unser Gehirn ja auf Fakten gepolt ist, ja, dann reproduziert sich das natürlich und wird immer weiter auch als System Bestand haben können in unserer Gesellschaft, in unserer Welt. Jetzt ist aber das Ganze ja eben nicht mehr wert als Astrologie. Deswegen, ich frage mich, Marco, wenn wir diese schwarzen Schwäne ja nicht vorhersehen können, per se nicht. Und wenn wir also auch gegenwärtige Ereignisse nicht verstehen vermögen, respektive historische Ereignisse im Nachhinein sogar noch verfälscht wahrnehmen, und wenn wir Sachinformationen und die Bearbeitung derselben durch wissenschaftliche oder politische Eliten, sage ich jetzt mal, überschätzen, entpuppt sich dann nicht Wirtschaftspolitik jeglicher Couleur als Ideologie?
Ja, also das ist das höchst Sympathische, finde ich auch an dem Buch. Man kann das super ja angreiferisch interpretieren, und das tue ich auch in gewissen Teilen. Aber genau dann wird ein Buch für mich relevant, und das habe ich schon öfter gehabt, wenn irgendwas in mir angegriffen wird, wenn irgendwas in mir kämpft zu sagen, na, nee, Schwachsinn. Aber nicht Schwachsinn, weil, sondern diese ablehnende Haltung, dass etwas intuitiv in mir sagt, oh nee, das hört, nein, nein, irgendwas schreit in mir, nein. Dann sollte man immer den Finger in die Wunde reinlegen und das dann mal reflektieren. Und genau das ist es ja. Der Taleb beschneidet unser Selbstverständnis, Herren der Welt zu sein, alles zu bestimmen zu können und den Lauf der Geschichte in die eine oder andere Bahn lenken zu können. Das ist ja quasi eine dieser Kränkungen, die auch Freud
Genau,
schon ausgemacht hat. Also,
richtig,
ne,
ja.
wir haben die kosmologische Kränkung mit Kopernikus, dass die Welt nicht mehr im Zentrum des Universums steht, sondern die Sonne in unserem Sonnensystem. Ne? Das ist die kosmologische Kränkung. Dann gibt es halt die,
Darwin, ne?
genau, Darwin, wir sind nicht die Krone der Schöpfung, sondern in den Entwicklungsverlauf von Arten eingebettet. Und Freud hat sich ja auch selbst sehr demütig eine Kränkung zugeschrieben, dass wir nicht mal Herr im eigenen Haus sind, sondern dass das Unterbewusste sehr viel mehr in uns wirkt und mit uns macht, als wir wahrhaben mögen, und dass das kontrollierende Ich in dem Fall eher Schoßhündchen als Herr im Haus ist. Und Taleb geht ja auch in eine ähnliche Richtung. Er sagt erstens, ne, sind wir nicht Herr unseres eigenen Lebens? Ne, es ist su super zufällig. Ne? Wir sind erstens gesellschaftlich sind wir natürlich Willkür unterworfen. Ne? Wenn ich im afrikanischen Kontinent geboren werde oder im Nordamerikanischen macht lebensweltlichen Unterschied. Ist einfach so. Und ne, mein eigener Lebenslauf. Wir könnten ja mal so ein, aus Spaß mal versuchen, aus der Rekonstruktion unseres Lebens mit der Geburt anfangen, eine Lebenslinie zu zeichnen und dann vielleicht signifikante Punkte, an denen wir nach links oder rechts abbiegen hätten können, dann aufzuzeigen und dann bauen wir so einen Baum auf. So, wo waren Entscheidungen? Ne? Wir sind dann rechts gegangen, aber links geht ja auch ein potenzieller Lebensweg her.
Ja,
Ne?
richtig.
Und selbst für die entscheidenden Momente wird sich ein unfassbarer Baum entwickeln. Ne? Und all die Momente, die wir gar nicht mehr uns bewusst sind, wo wir Entscheidungen hätten treffen können, die würden das halt einfach exorbitant groß machen, diesen Lebensbaum und diesen Lebensweg, den wir gegangen sind, aber hätten gehen können. Und ja, am Ende des Tages sagt Taleb, ja, wir sind nicht Herren über die Geschichte, wir können das nicht in dem Sinne voraussehen. Und das müssen wir akzeptieren. Das ist total schwierig, weil wir da uns selbst wieder herabsetzen. Und es ist halt aus diesem, ja, hake kurz ein, weil ich wollte jetzt zu einem anderen Gedanken
Ach
übergehen.
so, ja, weil ich wollte auch noch mal erwähnen, dass diese ganzen Ex-Post-Aussagen von diese Krise, ob jetzt Wirtschaftskrise oder Pandemie, hätte verhindert werden können, ja, dieses im Nachhinein so ja wohlfeil behaupten, ja, das natürlich alles hätte verhindert werden können, aber es wurde ja nicht vorhergesehen. Ich kann ja nur etwas verhindern, ja, wenn ich es auch tatsächlich vor mir stehen sehe. Natürlich gab es immer mal Leute, die postuliert haben, ja, demnächst bricht eine Superpandemie aus oder demnächst bricht eine Superwirtschaftskrise aus. Und das hat ja auch noch unheimlich viel Schöpferkraft, sage ich jetzt mal, ne? Wenn Leute gemeinsam daran glauben, hast du dann nachher dieses Self-fulfilling Prophecy-Phänomen, ja, das kommt auch noch da rein. Aber das regt mich gerade umso mehr auf, ja, auch nach deinen Ausführungen und auch was Taleb schreibt, das hätte alles verhindert werden können, das hätte nie so kommen brauchen. Es ist erstmal so gekommen, das zu akzeptieren ist schon entscheidend, ja, und konnten es wahrscheinlich auch nicht entsprechend antizipieren. Wer will denn schon am Ende des Tages? Und dann kommen natürlich die Verschwörungstheorien und treten auf den Plan und sagen, ja, das ist ja auch gewollt. Das kann ja gar nicht anders, ne? Also Zufälligkeiten gibt es ja nicht auf der Welt und das ist mir zu einfach. Und was ich auch noch sagen wollte, dass das Ganze ja schon vor 2500 Jahren durchschaut worden ist durch Buddha. Der hat ja schon damals gesagt, die Dinge sind nicht so, wie sie sind oder wie sie scheinen, noch sind sie anders. Ja? Also Illusion betrifft auch mein Versuch, alles zu interpretieren, ja, und irgendwie zu durchdringen mit meinem kleinen limitierten Geist und so weiter. Und er hat ja plädiert sozusagen für dieses sich in sich selbst zurückziehen, diesen Anfängergeist kultivieren, dieses ich weiß es nicht, ja. Ich kann die Metaregeln erfahren, wie die Dinge sich reproduzieren, wie sie kommen und vergehen und so weiter und so fort, aber ich gebe denen jetzt keinen Namen mehr. Wie mächtig ist das denn vor dem Hintergrund? Das wird aber in dem Buch bisher noch gar nicht, also ich habe es noch nicht gelesen, beschrieben. Ja, weil vielleicht ist das dann immer wieder scheint das für mich zumindest, das halte ich jetzt gerade mal an der Stelle fest, der Ausweg, die endgültige Lösung hier aus diesem Schlamassel, aus dieser narzisstischen Anmaßung, die Welt steuern und ja, predikten zu können, herauszugelangen. Ja.
Ja, ich wollte noch einen Punkt gerne anführen, der für mich vor allem diese Kraft, die Taleb entwickelt, diese positive Kraft. Also ich habe ja gerade schon angesprochen, dass es irgendetwas in mir angreift. Und natürlich greift es in mir dieses Narzisstische an. Ne? Ich bin Herr meines Lebens und wir sind Herren der Welt. Aber vor allem ist Taleb unfassbar, ja, gleichmacherisch klingt so negativ konnotiert, aber er rückt halt mit dem ganzen Buch die Kontingenz des kompletten Lebens in den Fokus, sagt damit ähnlich, wie wir es ja schon in der letzten normalen Podcast-Folge angesprochen haben, als es um Sandal ging, der ja auch gesagt hat, ja, es ist sehr viel kontingenter unser Leben und warum sollten wir jetzt unfassbar stolz darauf sein, in die und die gesellschaftlichen Sphären vorzudringen? Und das ist auch die große Kraft, die ich bei Taleb hier lese. Dass er sagt so, ja, die Experten nennen sich Experten, werden auch in der Gesellschaft als solche angesehen, aber mein Chauffeur kann genauso gute Aussagen treffen, vielleicht sogar bessere, weil er weniger Informationen darüber hat und weniger dogmatisch denkt. Und das ist halt die große Kraft. Er gibt jedem einzelnen Menschen, unabhängig von dieser kontingenten Lebensentwicklung, eine Stimme. Und eine Stimme, die auch etwas zu sagen hat. Und das ist ja ganz häufig in unserer Welt, in dieser Expertenwelt, nicht der Fall. Also die Stimme des Nicht-Experten zählt einfach nicht. Wir haben es ganz oft nicht mit Argumenten in diesen Sphären dann zu tun, sondern mit Autoritäten. Und ne, ein Argument, was nur daraus besteht, dass ich Strahlkraft aus meiner Autorität beziehe, ist kein gutes Argument. Das wissen wir alle. Mhm. Ich kann nicht sagen, so, das ist so, weil XY hat gesagt, dass das so ist. So, das überzeugt niemanden, der jetzt nicht sehr viel von XY hält. Der wird vielleicht sagen, jo, wenn beispielsweise Jesus das gesagt hat, dann wird das auch schon so sein, ne? Das ist kein überzeugendes Argument. Und ich finde, da ist bis zu dem Teil, den ich jetzt gelesen habe, ist die große Strahlkraft von Taleb ist genau das, dass wir halt alle eine Stimme haben, die gehört werden kann und sollte. Und dass es nicht daran liegt, dass Experten uns erzählen, wie die Welt zu laufen hat. Wie gesagt, es gibt Sphären, in denen man Experten auch das Wissen überlassen sollte, keine Frage. Aber es gibt auch ganz, ganz, ganz viele Bereiche, in denen wir sagen müssen, ja, die Person hat zwar diesen Schein eines Experten zu sein, aber da ist nicht viel mehr dahinter. Ne? Dann ist natürlich die Frage, inwiefern sollten wir ihnen folgen? Und dann hat es gesellschaftliche Relevanz, die politisch wird. Ja. Warum sollten wir dann noch Wirtschaftsweisen oder dergleichen folgen? Warum sollten wir die Ratschläge dessen befolgen?
Ja, richtig.
Und dann wird's revolutionär in der Kraft.
Natürlich.
Aber so diese grundlegende positive Energie, die finde ich sehr, sehr belebend. Und das ist das, was im Gegensatz zu dem, was irgendwas in mir in die Defensive drängt, doch sehr fasziniert an diesem Buch.
Ja, schön zusammengefasst. Ja, Marco, ich finde, wir sollten nicht denken, dass wir wissen. Wir sollten wissen, dass wir denken. Vor dem Hintergrund und haben jetzt den Quickie so ein bisschen ausgedehnt, aber das hat sich gelohnt und es geht ja wahrscheinlich bald weiter mit dem nächsten Teil und der hat ja auch noch andere interessante Bücher geschrieben, die du dir schon geordert hast, wie ich gesehen habe. Vielleicht kommt das ja dann im Anschluss. Also mir hat es auf jeden Fall heute gut getan. Ich brauche das auch zwischenzeitlich mal. Ich fühle mich durch das Buch enorm bestätigt. Also mein Skrupel, den ich genau wie du auch schon lange gegenüber solchen Wirtschaftsweisen und Analysen, Chartanalysen und Patterns und Predictions und so weiter spüre, der wird hier nochmal untermauert und das ist angenehm. Okay.
Ja, es hat eine freiheitliche Kraft, ne, weil es ja auch von Dogmen und von Autoritäten befreit.
Richtig, ja.
Ja, vielen Dank, Melvin. Es war ja dein Einfall, dieses Buch hier für uns in einer gemeinschaftlichen Lektüre zu erobern, sage ich mal. Und du hast es ja auch empfohlen bekommen, vielleicht auch nochmal Credits
An Thomas.
An Thomas, der uns quasi eingeführt hat in dieses doch herrliche Buch. Und wie du schon gesagt hast, wir haben es noch nicht durch. Wir werden weiterlesen. Wir laden alle herzlich dazu ein, die jetzt Lust darauf bekommen haben, auch in dieses Buch hineinzusehen und vielleicht auch sich davon treiben zu lassen. Und es wird eine weitere Folge aus unserer Buchbesprechungsreihe kommen. Ich weiß noch nicht, wie wir es genau nennen, ob das jetzt einen Titel bekommt, so diese Kategorie. Wir laden euch herzlich dazu ein, daran teilzuhaben, gemeinsam zu lesen, gemeinsam zu denken und gemeinsam vielleicht ein Stück weit freier zu werden. Und dann würde ich sagen, hören wir uns das nächste Mal mit dem nächsten Teil von Der schwarze Schwarm.
Ja, Love and Trust. Liebe und Vertrauen. Tschüss.